Ja, einen schönen guten Morgen. Die erste und wichtigste Frage des Vormittags ist, können Sie mich verstehen?
Ja.
Also akustisch und auch sonst. Da bedanke ich mich und dann versuchen wir das ohne Mikro. Aber in dem Moment, wo Sie, ich muss mich noch installieren hier, wo Sie den Eindruck haben, es wäre besser mit Mikro, oder wo Sie etwas nicht hören können, geben Sie mir ein Zeichen. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, auch. Ja, ich habe ja ein bisschen, war ja jetzt leider nicht in der Lage, diese ganzen Tage mit Ihnen mitzumachen, sondern bin heute erst zu Ihnen gestoßen und habe mich deshalb ein bisschen erkundigt, mir ein bisschen erzählen lassen, was Sie in den vergangenen Tagen so gemacht haben. Und habe den Eindruck, Verzeihung, gewonnen, dass Sie einen wirklich sehr umfassenden Weg gewählt haben, sich mit dieser Energiefrage auseinanderzusetzen. Sie haben berichtet bekommen, zum Beispiel, wie es ganz präzise zu dieser Reaktorkatastrophe in Fukushima gekommen ist, was die Gründe dafür sind, wie das technisch einhergegangen ist und wie es um die Sicherheit der bestehenden Atomkraftwerke, etwa hier in Deutschland, bestellt ist. Sie haben gehört, dass und inwiefern die Energiefrage mehr ist als nur eine Rechenfrage, als nur eine technische, als nur eine Quantitätsfrage, sondern qualitative Fragen aufwirft, auch anthropologische Fragen, Fragen nach uns selbst, unserem Verständnis unseres eigenen Lebens und unserer Kraft. Sie haben gehört, dass und wie der Umstieg ins Solarzeitalter möglich ist, 100% erneuerbare Energien möglich sind. Sie haben gehört auch, wie das ist, wenn man das heute technisch und ökonomisch versucht umzusetzen. Auch welche rechtlichen Dinge dabei eine Rolle spielen und zu beachten sind. Sie haben gehört und ein bisschen vielleicht nacherlebt, wie sehr gelegentlich ein Mensch durch seinen Mut, seine Kraft, seine Beharrlichkeit an einer bestimmten Stelle in der Entwicklung einen Unterschied machen kann. Eine Entwicklung stoppen und eine andere Entwicklung ermöglichen. Und sei es nur im Denken, im Bewusstsein, aber manchmal eben auch in der äußeren Wirklichkeit. Und Sie haben einen Menschen erlebt, der gegenwärtig ganz real im Deutschen Bundestag um diese Fragen des Klimawandels und auch der Energiewende ringt und haben dabei vielleicht auch ein bisschen erleben können, wie begrenzt letztlich dann auch die Möglichkeiten derjenigen Menschen oft sind, denen wir unser Vertrauen schenken, Macht übertragen, in unserem Namen die Weichen zu stellen, Entscheidungen zu treffen. Also ich finde, soweit ich das jedenfalls aus den Nacherzählungen mitbekommen habe, dass Sie sehr umfassend verschiedene Aspekte dieses Themas angeschaut haben. Und ich habe mir überlegt, was könnte eigentlich jetzt noch für Sie von Belang sein? Was könnte jetzt noch wichtig sein, interessant sein? Und ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht die wichtigste Frage überhaupt sein. Die wichtigste Frage von allen. Nämlich, was tun? Was können wir tun? Und das meine ich jetzt gar nicht nur so individuell und nicht im Sinne von Lebensratgeber. Sondern ich meine das Umfassende. Woran liegt es zum Beispiel, dass immer wieder in der Welt ökonomisch und politisch Entscheidungen in eine bestimmte Richtung gestellt werden und nicht in eine andere? Welche Kräfte, welche Mechanismen wirken da? Wie kann man diese Logik ändern? Kann man sie überhaupt ändern? Also solche Fragen, was können wir tun, aber jetzt gar nicht nur individuell angeschaut, bei uns selbst. Das wäre sozusagen nochmal eine eigene Betrachtung, von der ich den Eindruck habe, dass Sie sie eher schon geleistet haben, sondern das meine ich jetzt durchaus auch gemeinsam oder man könnte sagen politisch. Denn das Politische ist ja dasjenige, was wir gemeinsam verantworten. Politik ist ja nichts, jedenfalls im 21. Jahrhundert, was man abladen könnte bei anderen und sagen, ihr seid die Politiker, macht ihr doch, was nötig ist, trefft ihr doch die richtigen Entscheidungen. Das kann man, und Sie werden erschrecken, wenn ich das so formuliere, in Deutschland spätestens seit dem Nationalsozialismus nicht mehr. Spätestens seit dieser Zeit kann überhaupt niemand mehr sagen, wieso, ich war doch nicht verantwortlich. Ich hatte doch damit nichts zu tun. Das waren doch die da oben, das war der Hitler oder das waren die Nazis. Nein, sondern jeder muss sich in jeder Situation seines Lebens fragen, was tue ich denn? Was kann ich tun? Danke. Das gilt ja auch immer Ihnen selbst, so ein Applaus. Denn es hängt ja von Ihnen, von uns ab. Also diese Frage, die bewegt mich vor allem, die möchte ich ein bisschen jetzt mit Ihnen zusammen bewegen. Vielleicht noch ganz knapp ein paar Gedanken zum Thema Energie. Denn wir haben, und ich werde Sie jetzt nicht lange mit Zahlen malträtieren und Fakten, ich glaube überhaupt, wir leben in einer Welt, in der man Zahlen und Fakten im Übermaß findet. Sie finden alles, was Sie suchen, an Informationen heute im Internet und so weiter. Muss ich Ihnen nicht erklären, wissen Sie besser als ich. Die eigentliche Schwierigkeit liegt daran, die Dinge zusammenzudenken und etwas draus zu machen. Ich glaube, wir leiden eher heute an Informationsüberflutung als an einem Mangel an Informationen. Und das ist selbst, wenn Sie die Fernsehnachrichten anschauen, oft so, Sie sehen eine Sache, Sie haben, ich greife jetzt das auf, was vorhin da etwas aus meinem Leben erzählt worden ist. Der Hintergrund ist, dass vor einiger Zeit ich hier in Kassel eingeladen worden war, ein bisschen sozusagen über diesen Lebensweg zu erzählen. Und dann geschieht einem das so, dass man hier Dinge wiedererzählt bekommt aus dem eigenen Leben, wie alles anfing. Aber was mir an der Stelle wichtig ist, sehen Sie, jetzt habe ich den Gedanken verloren. Übrigens das Schlimmste, wenn ich das kurz sagen darf, dann ist das auch abgeräumt. Das Schwierigste für mich ist immer, wenn diese Auszeichnung im Deutschen Bundestag erwähnt wird. Denn was geschieht dann? Sie werden es an sich selbst bemerkt haben, der bester Redner des Bundestages. Dann mach mal, dann wollen wir mal was sehen. Und ich weiß ja gar nicht, wie ich... Gut, lassen wir das Kapitel. Was ich versuche, wenn man dieses noch dazu sagen darf, ist gerade nicht ein guter Redner zu sein. Gerade das versuche ich nicht. Was ich versuche, ist, mit Ihnen gemeinsam gedanklich einen Weg zu gehen, der dann gelingt, wenn wir dabei miteinander ein Stück weiter gekommen sind, als wir vorher waren. Und der nur dann gelingt, wenn es ein gemeinsamer wird. Das heißt, ich rede, das ist ja ein sehr einseitiger Vorgang, aber ich kann nur so reden, dass Sie innerlich das mitverfolgen können und dass das für Sie auch von Wert ist. Das muss ich spüren, sonst versage ich völlig als Redner. Aber umgekehrt darf ich nicht nur das sagen, was Sie hören wollen oder schon kennen, sondern ich muss Ihnen etwas sagen, was Sie ein Stück weiterführt, als Sie schon sind. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Ich sage Ihnen das nicht einfach. Dazu muss man ein bisschen versuchen zu verstehen, wer sitzt da. Und dabei bin ich noch. Also, jetzt gehen wir miteinander einen nächsten Schritt. Mit der Energie ist das ja so, ist mein Eindruck jedenfalls, dass der Einsatz von Energie uns ermöglicht, Dinge zu tun, die wir sonst nicht oder so nicht tun könnten. Das heißt mit anderen Worten, sehr verkürzt gesprochen, es vergrößert unsere Möglichkeiten, unsere Wirkung immens, manchmal bis ins fast Unermessliche. Und darin liegt eine massive Verführung. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Ich erlebe das selber ganz massiv. Nehmen wir ein sehr kleines Beispiel. Nehmen wir Autofahren. Ja? Sie machen, Sie sehen meinen Fuß nicht, ich mache es jetzt mit der Hand. Sie machen eine minimale Bewegung. Es ist also relativ wenig Muskulatur, die Sie einsetzen und relativ wenig Energie, die Sie da verbrennen. Ich mache es jetzt so. Sie machen diese Bewegung. Ja? Und normalerweise hat das in der Welt kaum eine Wirkung. Jedenfalls nicht, wenn Sie vorankommen wollen. Aber wenn Sie Auto fahren, Sie machen diese minimale Bewegung und was passiert? Das Ding geht los. Ja? Viele Menschen kommen ihr Leben lang nicht davon weg. Die sitzen dann noch mit 70, mit dickem Bauch und Bart, Zottelhaar auf dem Motorrad. Dieses Erlebnis. Damit will ich sagen, es ist wie eine Ich-Prothese. Es vergrößert unser Ich, unsere Wirkung in der Welt. Die Frage ist, ob wir immer innerlich das verantworten können, was wir da äußerlich tun. Und dazu kommt, wir entnehmen etwas aus der Welt dafür, denn das geht ja nicht ohne das. Also zum Beispiel, die Welt hat in der letzten Generation, in nur einer Generation, mehr Energie und Rohstoffe verbraucht als in ihrer gesamten, die Menschheit, in ihrer gesamten Geschichte zuvor. Oder hat neulich jemand ausgerechnet und geschrieben, in einem Jahr verbrauchen wir so viel Öl, wie in 4 Millionen Jahren entstanden sind. Das Öl entsteht, das sind ja sehr lange geschichtliche Vorgänge. Und das verbrauchen wir in sehr kurzer Zeit, sodass bald davon nichts mehr da ist. Unsere Verantwortung beschränkt sich aber nicht nur auf unser individuelles Leben und Erleben, also solche Erfahrungen, sondern unsere Verantwortung erstreckt sich auf unsere Mit- und Umwelt und mehr noch auch auf unsere Nachwelt. Es ist unsere Verantwortung, dass nach uns noch viele, viele Menschen, Generationen auf dieser Erde leben können, ich würde sagen, so wie wir, oder ich würde sagen, besser als wir. Wie also gehen wir mit diesem Planeten um? Oder anders gesagt, wie gehen wir mit denen um, die nach uns kommen wollen? Wie gehen wir mit deren Rechten um? Und dabei merken wir ein Nächstes, nämlich die Bedeutung des Rechts. Darüber will ich später noch ein bisschen sprechen. Aber dies zur Energiefrage, sozusagen dieser Gesichtspunkt der Ich-Prothese und die Frage, bin ich da immer drin und kann ich das verantworten, was ich da tue? Und das Zweite ist die Wirkung in der Welt. Und jetzt passiert was Interessantes mit der Wirkung in der Welt, denn es hat eine starke Wirkung für mich, wenn ich Auto fahre, das erlebe ich. Ich erlebe auch, dass ich dann relativ flott von, sagen wir, Stockdorf nach Kreuzburg komme. Ich habe das gestern oder vorgestern mit dem Zug gemacht und Bus und da ist es etwas mühsam. Das erleben wir, den Nutzen für uns. Was wir individuell nicht erleben, ist der Schaden, der dabei entsteht. Und das ist ein nächster wichtiger Gesichtspunkt. Wir haben nämlich unsere Welt so eingerichtet, dass wir für uns selbst immer den größtmöglichen Nutzen suchen und den Schaden möglichst anderen überlassen. Und ich behaupte, das ist eine ziemlich durchgängige Figur. Auch im Rechtsleben übrigens. Eine ziemlich durchgängige Figur. Der Profit, der Nutzen ist individuell, der Schaden wird sozialisiert. Und das macht die Sache so schwierig. Es ist mal ein Freund von mir, bis zum Bundesgerichtshof gegangen und hat erklärt, er reicht eine Klage ein für die Robben, die damals in großer Zahl in der Nordsee, in den Meeren starben. Und dann hat er geklagt für die Robben, weil er gesagt hat, alles das, was da passierte, zum Beispiel Dioxinverklappung, also die schlimmsten Schadstoffe, die bei uns in der chemischen Industrie entstehen, die wurden mit riesigen Tankschiffen in die Nordsee gebracht und dort verklappt. Verklappt heißt einfach, die ganze Soße wurde ins Meer abgelassen. Hinten ist nochmal ein großer Quirl, der das gut verteilt. Und dann kommt das Schiff wieder zurück und holt die nächste Ladung Dioxin. So, und dann sterben die Robben, wobei die Kausalkette nicht lückenlos nachgewiesen ist. Es kann auch andere Ursachen haben. So ist das ja ganz oft. Im Wald sterben zum Beispiel. Woran sterben die Bäume? Der Verband der Waldbesitzer in Deutschland hat Klage eingereicht gegen bestimmte Industriezweige, gegen insbesondere auch Kraftwerksbetreiber, wegen der Waldschäden. Aber was musste das Gericht feststellen? Das Gericht konnte feststellen, es gibt diese Emission, die hat eindeutig diese schädlichen Wirkungen, und es gibt den Schaden im Wald. Aber das Gericht konnte nicht feststellen, was unser Rechtssystem zwingend verlangt, nämlich einen individuell zurechenbaren Verursacher für einen individuell zurechenbaren Schaden. Mit dem individuell zurechenbaren Schaden ist es so, dass das Gericht gesagt hat, wenn die Robben in der Nordsee sterben, ist rechtlich kein Schaden entstanden. Können Sie das denken? Rechtlich kein Schaden entstanden. Weil die Robben niemandem gehören. Ja? Also entsteht kein Schaden. Ein Schaden entsteht nur, wenn einem Menschen etwas gehört, sei es Leib oder Gut, und daran ein Schaden entsteht. Dann kann ich dagegen etwas unternehmen. Aber ich kann das nicht, wenn wir zum Beispiel das Klima zerstören, weil uns das Klima nicht gehört. Das heißt, wir haben diese Figur noch gar nicht entwickelt im Rechtsleben. Wir sind gerade dabei, zum Beispiel mit der Idee des Verbandsklagerechts. Wir sind gerade dabei, Schritt für Schritt das zu entwickeln, dass jemand gewissermaßen das Recht, ja, die Pflicht, die Aufgabe hat, sich um das zu kümmern, was niemandem individuell gehört. Aber unser Rechtssystem baut auf dem römischen Privatrecht. Das ist sozusagen die Kernsubstanz unseres Rechtslebens. Und was heißt Privare? Gibt es von unter Ihnen noch ein paar Lateiner? Kann nicht sein. Danke. Bitte?
Rauben,
genau. Privare heißt, ich nehme Ihnen oder den anderen etwas weg, ja, mache einen Pfosten dran oder einen Zaun drum und sage, das gehört mir. Letztlich muss uns bewusst sein, alles, was wir in Anspruch nehmen, gehört nicht uns. Wissen Sie das, wenn jemand ein Grundstück besitzt? Gehört ihm das? Hat er das gemacht? Hat er das hergestellt? Und jetzt gehört ihm das? Das hat er ja nicht gemacht. Sondern das ist, je nachdem, wie man das betrachtet, gemeinsames Erbe der Menschheit, aber auch das wäre noch ein zu enger Begriff, weil das ist ja nicht nur für uns da. Das ist etwas, was wir vorfinden und womit wir pfleglich umgehen sollten, damit es auch nach uns noch Menschen pfleglich nutzen können. Also eigentlich ein ganz anderer Begriff als der des Eigentums. Ich mache darauf nur aufmerksam, weil unsere Rechtsordnung ganz massiv bestimmt, wie wir uns verhalten, wie wir handeln. Also wenn vom Nachbarn die Zweige in den Garten hängen, dann gibt es viele in Deutschland, die sofort klagen. Kann man zu Gericht gehen. Viele Anwälte leben sehr gut davon. Übrigens, Deutschland ist das Land mit der größten Anwaltsdichte weltweit. Also wir sind führend in solchen Dingen. Aber wenn die Polkappen abschmelzen, können sie jedenfalls nicht klagen. Ich sage das aber nicht des Klagens wegen, sondern ich sage das aus einem anderen Grund. Darauf kommen wir noch. Warum geschieht so vieles in der Welt heute nicht, was gut wäre und notwendig wäre? Und warum geschieht so vieles, was schädlich ist, was nachteilig, was ja, ich würde sogar sagen, böse ist? Warum geschieht so viel Böses in der Welt? Und auch das will ich jetzt mit Ihnen ein bisschen im Hinblick auf das Recht anschauen. Bei dem Bösen denken wir zunächst mal, ja, Böses geschieht, wenn Menschen das Recht brechen, Gesetze übertreten. Das ist wirklich böse. Und das passiert, dass Menschen, obwohl wir gelernt haben, du darfst nicht stehlen, einem anderen was wegnehmen. Aber ich behaupte, viel mehr Böses heute in der Welt geschieht nicht, weil jemand das Gesetz übertritt oder bricht, sondern geschieht in Anwendung der geltenden Gesetze. Bert Brecht hat mal gesagt, was ist ein Bankraub gegen die Gründung einer Bank? Und wenn Sie heute auf die Finanzmärkte gucken, dann stellen Sie fest, das ist absolut wahr. Sie können mit keinem Bankraub jemals so obszön das Geld anderer Menschen kassieren, wie Sie das tun können, wenn Sie zum Beispiel in bestimmten sogenannten Finanzprodukten investieren. Und solche Finanzprodukte sind ja im Grunde gar nichts, wenn man das ernst nimmt. Das ist ja kein Produkt. Also kein Produkt im Sinne irgendeines anschaubaren physischen Gegenstands, sondern das ist eine Rechtskonstruktion. Da hat sich jemand was ausgedacht und hat gesagt, wenn das und das und das eintritt, dann landet der Profit bei mir. Ich sage das alles jetzt sehr verkürzt für Sie. Das ist sozusagen der Hintergedanke dabei. Das sind unglaublich komplizierte, man könnte sagen Spiele, aber es ist sehr ernst, unglaublich komplizierte Regelmechanismen, die am Ende dazu führen, dass bestimmte Menschen verdienen. Nur alles dieses Geld, das da verdient wird, muss ja auch von irgendjemand bezahlt werden. Das ist immer so. Es ist am Ende immer ausgeglichen. Und zum Beispiel, was wir in Europa jetzt machen, das ist, dass wir alle gemeinsam, und wenn ich sage wir, dann meine ich die Bürger, die Steuerzahler, im Moment das bezahlen, was andere aufgrund dieser Spekulationsvorgänge kassieren. Ist das deutlich? Oder ist das noch zu, ist das eine einfach in den Raum gestellte, nicht nachvollziehbare Behauptung? Also zum Beispiel, wenn Zinsen bezahlt werden müssen, alle öffentlichen Haushalte, die Bundesrepublik Deutschland, die Stadt Kassel, das Land Hessen, sind tief verschuldet. Mehr noch das Land Portugal, Italien und so weiter. Um diese Schulden bezahlen zu können, muss Italien, muss Griechenland, muss die Stadt Kassel sich Geld leihen bei den Banken. Um dieses Geld sich leihen zu können, müssen sie Zinsen bezahlen. Also zum Beispiel in Griechenland ist es so, dass man im Moment für Griechenland Anleihen 26% bekommt an den Märkten. Also genau 25,9% für 6-monatige Griechenland Anleihen. Für 10-jährige Griechenland Anleihen kriegen sie immerhin noch 16%. Das erreichen sie sonst auf der Welt, außer im Drogen- und der Waffenhandel nicht. Es gibt kaum eine Möglichkeit, legal Geld zu investieren und so unglaubliche Renditen zu erhalten. Aber dieses Geld wird bezahlt, äußerlich gesehen den Banken, real denjenigen, die den Banken ihr Geld leihen. Jetzt müssen aber die Zinsen bezahlt werden. Und die Zinsen zahlt der Staat, also der öffentliche Haushalt, das heißt die Steuerzahler. Und weil die das in Griechenland nicht mehr schaffen, zahlen wir jetzt mit. Wir alle zahlen mit, aber das Geld wird am Ende nicht verbrannt, sondern es landet bei denen, die es kassieren. Also die von diesen Spekulationen, an diesen Spekulationen unglaublich gut verdienen. Und so sind wir im Moment dabei, permanent in der Welt umzuschichten, von denen, die wenig haben, zu denen, die schon viel haben, die zum Beispiel großteils auch gar nicht mehr arbeiten müssen, weil sie ihr Geld, wie sie behaupten, für sie arbeiten lassen, obwohl das Geld gar nichts tut, sondern es sind Rechtskonstruktionen, die so ausgetüftelt sind, dass sie diesen Effekt haben. Warum erzähle ich Ihnen das? Wenn wir diese Frage unseres Umgangs mit Energie ernst nehmen, dann müssen wir auf ganz verschiedenen Ebenen ansetzen. Eine ist die ganz individuelle. Was kann ich selbst tun? Wie kann ich mein Leben so führen, dass ich das verantworten kann im Gesamtkontext? Ich vermute, darüber haben Sie schon eine Menge gesprochen, nachgedacht. Aber das genügt nicht. Sondern es geht auch darum, was tun wir gemeinsam als Menschheit oder als Bürger. Denn, und jetzt komme ich zurück auf das, wo Sie geklatscht haben, heute sind wir alle verantwortlich für das, was in der Welt geschieht. Und wir können nicht mehr sagen, das waren ja die da oben. Was heißt das aber, wenn wir alle verantwortlich sind? Das heißt im Kern, dass in unsere Hände gelegt ist, die Entscheidungen zu treffen, was in der Welt geschehen soll. Und das heißt, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, warum in der Welt so vieles geschieht, was, wie ich vorhin sagte, schlecht ist, böse ist, und warum so vieles, was gut ist, nicht geschieht. Ich möchte eine These aufstellen. Sie kennen den Satz, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Ich behaupte, wir haben gegenwärtig immer mehr das umgekehrte Problem, denn wir tun nicht, was wir wissen. Wir wissen inzwischen viel mehr, als in unserem Handeln Konsequenzen hat. Und es reicht nicht, im Hinblick auf Energiefragen, Umweltfragen, zu sagen, ja, jeder möge halt anfangen, in seinem Leben zu gucken, wie er Energie sparen kann und so weiter. Sondern da stellen sich viele große, ja, menschheitliche Fragen. Ich bin mal, als in Deutschland die ganze Umweltschutzthematik überhaupt erst losging, als das überhaupt erst zum Thema wurde, da hat das ZDF, das ist jetzt bestimmt 30 Jahre her, mal einen Abend gemacht zum Thema Umweltschutz. Und dann haben sie eingeladen, skurrilerweise, Eberhard von Kuhnheim, das war damals der Vorstandsvorsitzende von BMW, Klaus Töpfer war der erste Umweltminister und mich. Und dann haben wir diskutiert, was jetzt zu tun ist. Und am Ende war die Frage, was tun Sie ganz persönlich für den Umweltschutz? Und Klaus Töpfer sagte, dass seine Frau jetzt darauf achte, beim Einkauf von Waschmitteln solche zu kaufen mit weniger Tensiden und so weiter. Eberhard von Kuhnheim sagte, sein persönlicher Beitrag zum Umweltschutz ist, ich kaufe meiner Frau, ich fand das großartig, das damals immer noch, würde heute keiner mehr machen, immer die Frau sozusagen herhalten durfte, er kaufe seiner Frau jedes Jahr einen neuen BMW, weil der BMW jedes Jahr noch umweltfreundlicher wird. Sehen Sie, mein Beitrag, ich weiß gar nicht, es ist interessant, dass ich die anderen erinnere, mein Beitrag erinnere ich nicht mehr genau, aber ich weiß noch, die Richtung meines Beitrags war, dass das alles nicht genügt, so zu tun, als sei das ein je persönliches Problem. Sondern es geht um große, gemeinschaftlich zu entscheidende Fragen, zum Beispiel den Ausstieg aus der Atomenergie. Damals hat ja noch kaum jemand davon geredet, da gab es schon Widerstand in Wiel und so, aber war noch kein großes Thema. Und viele andere Fragen, wo man wütend wird. Wenn man erzählt bekommt, man löst das darin, dass man einen neuen BMW kauft oder ein bisschen ein besseres Waschmittel. Solange die Welt im großen Stil weiter zerstört wird. Also diese Frage, wie ist das denn im Großen? Und da wollte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass in unserem Handeln in der Welt Mechanismen, Regeln, Gesetze, Verfahren wirken, die wir in der Regel nicht durchdenken, weil wir sie vorfinden. Und weil wir sagen, das ist so. Also zum Beispiel, wenn du Geld hast, auf die Bank legst, dann kriegst du Zinsen, das ist so. Dann wird das mehr. Aber wir denken nicht darüber nach, was passiert denn mit dem Geld, während es auf der Bank liegt. Und wenn einer ein Unternehmer ist, dann muss er sich in dem Konkurrenzkampf behaupten, und dann wird er ganz oft nicht das tun, was das Bessere ist für die Erde oder für die Menschheit, sondern das tun, was innerhalb des Konkurrenzkampfs ihm ermöglicht, sozusagen gerade an die Grenze zu gehen, dessen, was noch zulässig ist, um mehr Profit zu erreichen. So läuft's Business. Anders können Sie kaum handeln, sonst sind Sie in bestimmten Branchen einfach weg vom Fenster. Oder wenn Sie in der Bank arbeiten, um das von vorhin aufzugreifen, dann kriegen Sie heute eingebimst. Sie müssen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat so und so viel von diesem Produkt verkaufen, so und so viele Umsätze tätigen und so weiter. Also früher war der Bankberater einfach da, um die Menschen zu beraten. Heute ist er ein Verkaufsagent für bestimmte Finanzprodukte, telefoniert seine Kunden durch und erzählt alten Damen, die das gar nicht verstehen, ob sie schon mal nachgedacht hätten, ihre Finanzanlage zu optimieren und ob nicht vielleicht in Derivate oder Fonds oder so sie etwas anlegen wollten. Eine sehr gute Freundin von mir, die Psychotherapeutin ist in München, hat mir erzählt, in den letzten 2-3 Jahren ist der größte berufsgruppenmäßig Anteil unter ihrer Patienten sind Bankangestellte, die das nämlich nicht mehr aushalten, weil es mit ihrer inneren Haltung, ihrer inneren Einstellung nicht zusammengeht. Dass sie nachts im Schlaf noch daran denken, dass sie jetzt wieder jemandem etwas angedreht haben, wovon sie wissen, dass es für den nicht gut ist. Und so sieht das Leben der meisten Menschen heute aus. Und wenn sie aus der Schule kommen und mit Ausbildung und Beruf, ja, Studium oder was immer fertig sind, dann werden sie auch an vielen Stellen in Mechanismen kommen, wo genau so etwas von ihnen verlangt wird. Deswegen beschäftigt mich die Frage, wie über dieses individuelle Handeln hinaus wir dahin kommen, dass die Regeln, nach denen wir alle handeln, anders sind. Lassen Sie mich an der Stelle noch einen Schritt machen. Unser Handeln folgt Regeln ständig, über die wir in der Regel nicht nachdenken. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Zum Beispiel, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir müssen arbeiten, um Geld zu verdienen, damit wir unser Leben finanzieren und etwas für die Rente zurücklegen können und so weiter. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang all diese Sprüche erzählen, von denen ich behaupte, dass sie nicht wahr sind. Das ist aber nicht unser Thema heute. Ich behaupte, wir arbeiten exakt aus dem gegenteiligen Grund. Uns wird erzählt, wir würden arbeiten für uns. Ich würde arbeiten für meinen Lohn, für mein Einkommen, für meine Rente. Ich verspreche Ihnen, es ist nicht wahr. Also zum Beispiel, wenn es um Lohn gegangen wäre, wäre ich heute überhaupt nicht zu Ihnen gekommen. Wenn das für mich der Kerngesichtspunkt wäre. Nein, ernsthaft. Oder wenn es um irgendwelche egoistischen Ziele gegangen wäre, ich hätte das nicht gemacht. Und würde auch manches andere nicht machen. Ich mache das, weil ich glaube, dass es in der Welt wichtig und gut ist. Und glaube, dass ich damit einen Beitrag leisten kann. Und ich behaupte jetzt, dass die meisten Menschen so sind. Unser Bild vom Menschen ist ganz falsch. Wenn wir immer meinen, ja wir sind ja gut, ne? Wir haben ja edle Ziele, aber die Masse, die ist ja so schlecht. Ja? Wehe, man würde die Menschen fragen, oh Gott, wie würde das schlimm werden? Die Masse macht sich ja gar keine Gedanken. Nichts davon stimmt. Die Menschen sind viel besser, als wir meinen. Aber die Menschen werden von früh auf erzogen. Zum Beispiel auch in unserem Bildungssystem, in den Waldorfschulen weniger. Obwohl auch dort das manchmal sozusagen hineinwirkt, übrigens ganz stark hineinwirkt aufgrund rechtlicher, gesetzlicher Vorgaben, weil freie Schulen haben wir nicht wirklich. Also jetzt will ich nichts Freches gegen Ihre Schulen sagen, aber ich behaupte, ein wirklich freies Schulsystem gibt es in Deutschland nicht, das ist halbfrei. Also wir haben freie Waldorfschulen, aber die haben viele, viele Bestimmungen zu beachten, die mit der Waldorfpädagogik überhaupt nicht kompatibel sind. Ich würde Schule ganz anders machen, wenn ich wirklich frei wäre darin. Aber wir lernen, ob in der Schule oder anderswo, eigentlich beständig, wir müssten unsere Ellenbogen ausfahren und unseren anderen als Konkurrent ansehen. Homo homini lupo, der Mensch ist des Menschen Wolf. Jeder denke an sich, das ist die Grundregel unseres Wirtschaftslebens. Adam Smith hat das formuliert. Der größtmögliche Nutzen für die Gesamtheit entsteht dann, wenn jeder immer nur seinen Eigennutzen verfolgt. Das war die Idee von Adam Smith. Das nannte er erstmal unsichtbare Hand. Später nannte er es das ökonomische Gesetz. Und irgendwann wurde es Gesetz für uns alle. Stimmt übrigens auch. Es entsteht ein großer Nutzen. Aber es entsteht ein noch viel größerer Schaden dabei. Der wurde nur meistens nicht thematisiert. Und heute treten wir in eine Zeit ein, wo das ins Bewusstsein rückt. Zum Beispiel durch die ökologische Krise. Zum Beispiel durch die Klimakrise. Aber auch durch die soziale Krise, die mindestens genauso groß ist. Das Auseinanderdriften der Menschheit in immer Reichtum. Sie korrigieren das innerlich, wenn ich es nicht schaffe. Und in immer beklagenswertere Armut. Zum Beispiel, das scheint uns fast wie ein Naturgesetz. Und dann glauben wir könnten es individuell ändern. Also wenn ich noch, wie 1900, keine Ahnung, wann war das? Mitte der 60er Jahre, 67 glaube ich. Also wenn ich noch glauben würde, dass man das mit Caritas, also mit Spenden lösen könnte, dann wäre ich Spendensammler geblieben. Mache ich aber nicht mehr. Weil zum Beispiel, bitte, verstehen Sie mich falsch, ich bin nicht gegen Spenden. Ziehen Sie jedem, der Geld hat, so viel Sie können aus der Tasche. Und führen Sie es guten Zwecken zu. Aber noch wichtiger ist, denken Sie über die Regeln nach, warum das so ist, und ändern Sie die Regeln. Verstehen Sie? Das ist wie beim Fußballspielen. Ich rede jetzt von einem Spiel, von dem ich die Hoffnung habe, dass die meisten es kennen, ohne es zugeben zu wollen. Aber die meisten wissen, was Fußball ist, auch Waldorfschüler. Habe ich jedenfalls empirisch festgestellt. Wenn Sie Fußball spielen, also ich rede jetzt nur mit den Paaren, die das in ihrem Leben mal gemacht haben, und die anderen übertragen das auf Badminton. Sind die Regeln von eminenter Bedeutung? Also meine Erfahrung ist, es macht überhaupt keinen Spaß, wenn zum Beispiel jemand ständig die Regeln bricht. Ja, irgendwann bricht man das Spiel ab, weil man gar nicht mehr spielen kann. Also Grundvoraussetzung ist, alle halten sich an die Regeln, jedenfalls weitgehend. Ja? Und wenn nicht, gibt es Foul, Freistoß und diese Dinge, gelbe Karte.
Aber stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie würden das Fußballspiel so einrichten, dass zum Beispiel ein Ellenbogencheck, ich rede jetzt wieder nur mit denen, die das kennen, nicht geahndet wird, nicht verboten ist. Nach kürzester Zeit würde der Ellenbogencheck zum Standard und alle würden mit blutigen Nasen und fehlenden Zähnen vom Platz laufen. Macht keinen Spaß. Also haben wir die Regel gemacht, das ist verboten. Aber in vielen anderen Bereichen ist die Regel so, wir brauchen den Ellenbogencheck. Anders geht's gar nicht. Oder stellen Sie sich vor, Sie machen das Spiel so, sagen wir mal hier oben zum Beispiel, Wilhelmshöher Park, Sie machen das Spiel am Hang. Hier ein Tor, hier ein Tor. Und dann sagen Sie, 11 Kerle, beide Seiten, ja, faire Bedingungen, pfeifen das Spiel an und zählen die Tore. Ich verspreche Ihnen, ich weiß, wie es ausgeht. Aber die menschheitliche Versuchsanordnung ist ein bisschen so. Ja? Wir lassen ständig die Leute antreten auf einem schrägen Spielfeld und wundern uns dann, dass der Ball immer im gleichen Tor landet. So, ihr hattet doch eine faire Chance. Ja? Warum habt ihr sie nicht genutzt? Ja? Ihr müsst ein bisschen nach oben spielen. Setzt euch durch. Also, das alles, wovon ich jetzt rede, diese Regeln, beim Fußball merken wir, wie wichtig die sind. Dafür sind wir alle verantwortlich. Denn wo kommen die denn her? Woher kommen die Regeln? Die sind jedenfalls nicht naturgegeben. Die sind nicht Gott gegeben. Übrigens ist es interessant, weil, wenn ich sage nicht naturgegeben, nehmen wir mal Rohstoffe, die Sie ja auch für Energie weitgehend brauchen. Selbst dort, wo Sie Energie solar erzeugen, brauchen Sie Silizium und Wolfram und alles Mögliche. Wenn Sie die aus der Erde holen, aber erst recht, wenn Sie Erdöl aus der Erde holen, Sie müssen immer dafür bezahlen. Wen bezahlen Sie? Gegenwärtig ist es zum Beispiel so, in Dubai und in Bahrain und sowas, da wachsen die Wolkenkratzer in den Himmel, weil die einfach unglaublich verdienen am Gold, am Öl. Und wenn Sie die Kriege der letzten Jahrzehnte analysieren, werden Sie feststellen, dass der Zugang zu Rohstoffen, aber insbesondere zu Energiequellen, einer der stärksten Gründe ist, um Krieg zu führen. Aber wir könnten uns zum Beispiel mal fragen, wem gehört das Öl? So wie ich vorhin, als wir vom Privatrecht sprachen, Privare behauptet habe, der Grund und Boden gehört niemand. Übrigens, es gab damals, als das römische Recht eingeführt wurde, ein germanisches Recht. Das germanische Recht kannte nicht diesen Begriff am Privateigentum. Und das funktionierte völlig anders. Besuchen Sie mich mal in meinem früheren Wahlkreis, das war im Allgäu. Da gibt es noch mehrere Almenden. Oberstdorf zum Beispiel hat eine Almende. Früher war das so im germanischen Recht, der Garten, den man selber bebaut hat, der gehörte einem selbst, die Früchte, nicht der Garten. Aber was dann im weiteren Umkreis war, um das Dorf rum, das gehörte allen gemeinsam. Und das heißt, die Früchte wurden unter allen verteilt. In Oberstdorf ist das heute noch jedes Jahr so. Fahren Sie mal hin, es findet im November statt. Nach dem Almabtrieb und so weiter, wenn ausgerechnet ist, wie das Jahr war, versammeln sich alle und jeder Bürger bekommt ein Stück Käse. Wir haben große Käseräder und je nachdem, wenn das Jahr mager war, dann kriegen sie halt so ein Stück. Ja? Wenn es gut war, kriegen sie so ein Stück oder ein ganzes Rad. So ist das mit der Almende. Und wenn Sie jetzt in der Welt unterwegs sind, was ich das Glück hatte, in meinem Leben immer wieder sein zu dürfen, und kommen nach Ladakh oder nach Sri Lanka oder nach Kambodscha, dann stellen Sie fest, überall in diesen Gesellschaften ist es so. Das heißt zum Beispiel, wenn die dort Reis ernten, auf den Terrassen, dann gehört der Reis nicht primär dem das Feld gehört, sondern zunächst mal kriegen alle was. Jedenfalls, wenn wir die dort über Jahrhunderte bestehenden Regeln nehmen, ganz besonders kriegen die Kinder was und die Alten und dann die anderen. Das heißt, die Erträgnisse werden geteilt. Aber wir sind gegenwärtig weltweit beschäftigt und Sie werden in vielen Ländern der Welt deutsche Firmen sehen und übrigens nicht nur deutsche Unternehmen im Sinne von, dass die was herstellen, sondern deutsche Firmen im Sinne von deutsche Anwaltskanzleien, deutsche Juristenfirmen und erst recht noch amerikanische, die dort die Politiker und Gesetzgeber beraten und sagen, pass mal auf, so geht das nicht. Ich nehme ein Beispiel Mongolei, ein Land, in dem ich häufig war und mich gut auskenne. Da haben die Amerikaner gesagt, wenn ihr nicht das Privateigentum einführt, lassen wir euch hängen, treiben mit euch keinen Handel. Die Amerikaner treiben nur mit denen Handel, die Terms of Trade, also Handelsbedingungen unterschreiben, die amerikanischen Vorstellungen entsprechen. Und zum Beispiel haben die Amerikaner gesagt, mit euch treiben wir nur Handel, wenn wir bei euch Eigentum erwerben können. haben die Mongolen gesagt, gut, 1991 nach der Wende haben die Mongolen ein Eigentumsgesetz erlassen und haben ermöglicht, dass man dort Eigentum erwirbt. Jetzt gehören die mongolischen Bodenschätze Amerikanern, Japanern und so weiter, wird unglaublich verdient und es gibt eine Oberschicht, die sehr gut davon lebt und der Rest des Landes lebt in schrecklicher Armut und vor allem wir zerstören die Kultur dieses Landes. Denn die Mongolei ist ein Land, das im Süden eine Wüste hat, im Norden ewigen Schnee, ewiges Eis, im Altaigebirge und wo die Menschen mit den Herden das ganze Jahr über in einer großen Bewegung übers Land ziehen, in Jurten leben, also in Häusern, die man in wenigen Stunden auf- und abbauen kann, die nur aus Filz, aus Viehhaar gemacht sind, wo sie kein Stückchen Metall finden, völlig nachhaltig. Und so ziehen die durch das Land, nutzen das Land und pflegen es dabei zugleich. Und jetzt wird immer mehr Eigentum erworben und das heißt, hier dürft ihr nicht durchziehen. Und dann geht das Ganze kaputt. Und wir haben die Vorstellung, unsere Vorstellung von Recht, seit sozusagen der Gipfel der Entwicklung und bemerken nicht, wie wir damit mehr und mehr die Welt zerstören und fangen nicht an nachzudenken darüber, wie man Recht anders entwickeln kann, sodass es unserer gemeinschaftlichen Verantwortung, Verantwortung auch füreinander und für die, die nach uns kommen, Ausdruck verleiht und einen Rechtsrahmen bietet, der nicht mehr die Menschen zwingt, anhält, anstachelt, so zu leben und zu handeln, dass sie sagen, nach mir die Sintflut, mich interessiert nur mein Profit und der Rest ist mir egal, sondern umgekehrt, dass wir eigentlich das, was für das Ganze sinnvoll ist, zum Kern auch unseres Handelns machen können. Ich komme zurück auf die Bankangestellten, von denen ich Ihnen vorher sprach. Das ist die Wirklichkeit heute in ganz vielen Berufen, ich behaupte in den meisten Berufen, dass die Menschen eigentlich innerlich ahnen oder wissen, was besser wäre, was richtig wäre. Zum Beispiel allein nur im mitmenschlichen Umgang miteinander, wie man den anderen fair behandeln würde. Aber sie haben Anweisungen, sie folgen Regeln, die von ihnen häufig das Gegenteil verlangen. Und diese Regeln, das ist dasjenige, was überhaupt nur durch uns in die Welt tritt und wofür niemand anders als wir selbst verantwortlich sind. Ich habe vorhin gesagt, sie sind nicht naturgegeben, sie sind aber auch nicht Gott gegeben, sondern die Regeln werden von Menschen gemacht. Die Gesetze, die Richtlinien, die Verordnung, all das wird von Menschen gemacht. Und früher war das so, da gab es den Kaiser oder den König oder den Fürsten und er hat das Recht gesetzt und alle anderen mussten das beachten. Und heute ist das so, dass wir begriffen haben, dass die Menschen höchst verschieden sind, aber dass alle Menschen gleich sind in einer Hinsicht, nämlich sie sind gleich vor dem Recht. Und das heißt nicht nur, dass jeder das gleiche Recht hat oder jedem das gleiche Recht zukommt, sondern das heißt vor allem, dass wir alle als Gleiche das Recht erst hervorbringen. Das heißt, nichts anderes oder nichts mehr kann heute Recht genannt sein, außer wenn die Menschen in Freiheit übereingekommen sind, dass das zwischen ihnen als Recht gelten soll. Das ist eigentlich die Kernidee der Demokratie. Und Sie sehen, dass wir im sozialen Leben dieses mittlere Gebiet haben, des Rechts. Warum sage ich mittleres Gebiet? Weil wir zum Beispiel ein kulturelles Leben haben, Religion, Wissenschaft und so weiter, da kommt es auf andere Dinge an. Auf Erkenntnis, auf Einsicht und so weiter. Da fassen Sie vielleicht Ideen. Und dann haben wir das wirtschaftliche Leben, wo wir in die Erde eingreifen und sie verändern, wo wir Naturmaterialien entnehmen und gestalten, zum Beispiel aus Holz einen Stuhl machen. Aber das, wovon ich Ihnen jetzt gesprochen habe, dieser mittlere Bereich, der am meisten vergessen ist, über den wir am wenigsten sprechen und nachdenken, das ist der die Regeln schafft, sowohl für das, was ich jetzt Kulturleben genannt habe, also zum Beispiel Schulpflicht in Deutschland, oder die Schulgesetze, von denen ich vorher sprach, als ich behauptet habe, es gäbe keine wirklich freien Schulen, sondern nur halbfrei. All diese Gesetze werden in diesem Bereich gemacht, den ich jetzt Rechtsleben nenne. Und genauso gilt das für die Wirtschaft. Und die müssen das beachten. Und wer es nicht beachtet, der kann seinen Laden dicht machen. Oder er verschwindet im Konkurrenzdruck, wenn er sich nicht an diese Regeln hält, die heute vielfach von Unternehmern verlangen, dass sie Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun möchten. Aber die Konkurrenz tut es auch. Und wenn ich es nicht tue, ich muss ja Kosten minimieren, ich muss Arbeitskräfte einsparen und so weiter. Wenn ich das nicht tue, bin ich weg vom Fenster. Ich habe viele Unternehmer im Laufe meines Lebens kennengelernt. Und die meisten darunter wunderbare Menschen, die viele Dinge in ihrem Leben tun mussten, von denen sie sagen, das war nicht gut, aber es blieb mir nichts anderes übrig, so wie die Regeln sind. Und diese Sphäre, von denen ich frage, die setzt ganz viele individuelle Entschlüsse und Fähigkeiten voraus. Diese Sphäre, von der ich jetzt die ganze Zeit sprach, diese mittlere Sphäre, die setzt interessanterweise gar nichts voraus. Da ist jeder von uns verantwortlich. In gleicher Weise, als Gleicher. Jetzt findet das statt, was mir angekündigt wurde. Aber Sie kennen das schon, ne? Also das heißt, nur ich bin irritiert, Sie sind völlig konzentriert. Wunderbar. Und so ist das eben auch, wenn wir über Energiefragen reden. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Anti-Atom-Bewegung in Deutschland. Ich habe in Deutschland jahrelang an vielen Orten gegen Atomkraftwerke demonstriert. Und ich habe festgestellt, ich hoffe, das kriegt niemand in den falschen Hals, was ich jetzt sage. Ich habe festgestellt, dass da durch die Regeln, wie sie heute im Land gelten, die Gewichte sehr ungleich verteilt sind. Das heißt, sie nehmen sich frei, solange man Student, naja, heute, da darf ich nicht mitreden. Bei uns war Studium noch etwas einfacher. Als Student ging das noch besser. Wenn Sie dann mal richtig sozusagen im Arbeitsleben stehen, dann müssen Sie sich schon aufraffen, am Wochenende von München nach Brockdorf zu fahren. Ja, kosten einen Haufen Geld und Zeit. Und dann demonstrieren Sie da am Bauplatz heftig, ja, 4-5 Stunden. Dann kommt die Polizei, kommen die Wasserwerfer, räumt sie wieder ab und so. Dann spielen Sie das Spielchen einen Sonntag lang und dann müssen Sie irgendwann um 4 müssen Sie beim Bus sein. Ja, und dann fahren Sie zurück, kommen spät um Mitternacht in München an und entnehmen den Nachrichten, dass am Montag wieder weitergebaut wird. Und irgendwann realisieren Sie, so ist das Spiel nicht zu gewinnen. Ja? Sie können nicht durch Protestieren, Demonstrieren, Appellieren entscheiden, was in der Welt passiert. Es kann eben auch manchmal sein, zum Beispiel, dass jemand auf einen Baum klettert und tatsächlich, wobei es nicht so einfach ist, ich darf darüber gar nicht reden. Julia Butterfly Hill hat Ihnen davon erzählt. Und tatsächlich macht es einen Unterschied. Aber danach sind viele Leute auf Bäume gekrabbelt und wurden wieder runtergeholt. Es ist nicht so, dass man daraus jetzt eine Regel ableiten könnte, klettere auf einen Baum und du wirst die Sache stoppen. Es ist auch nicht so, dass man es nicht sagen kann. Das muss man in jeder Situation neu entscheiden. Aber meine Erfahrung war, dass wenn ich sozusagen am Bauzaun anrenne, die haben das ja dann auch gelernt, die andere Seite, haben dann immer dickere Zäune, schließlich haben sie Mauern gebaut, ja, wie in der DDR oder Palästina oder zwischen USA und Mexiko, dann durftest du immer an die Mauer anrennen, aber die war so hoch, du hattest gar keine Chance. Und dann kamen die Polizisten auf dich zu, wirklich eigentlich ein Erlebnis will ich Ihnen kurz erzählen, aus Wackersdorf. Da waren wir da wirklich mit Tausenden von Demonstranten und das war ja das Wunderbare in Wackersdorf, dass die ganze Bevölkerung auf den Beinen war. Also alte Mütterchen und dann so hutzlige Männlein und dann so baumlange junge Kerls und dann solche mit schwarzen Lederjacken und Tuch vorm Gesicht und dann solche im Dirndl, also wunderbar. Und auf der anderen Seite stand dann die Polizei, ja, und das haben sie vielleicht noch in so Bildern vor sich. Die hatten dann so Vollintegralhelme, ja, also mit denen konnten sie schlecht kommunizieren. Und dann hatten die hier so, weiß nicht, wie heißt sowas, also so kugelsichere Weste, irgend sowas, also ziemlich gepanzert, die sahen aus wie Schildkröten. Dann hier so ein Schild und hier so ein Knüppel. Ja. Dann standen die da und dann hat man sich angeguckt und so und dann hat man irgendwie abschalten gerufen. Oder so. Und irgendwann bekamen die einen Befehl und dann sind die losmarschiert. Ja, und dann war es so, ich war damals ich war in der Demonstrationsleitung, ja, und wir waren mit ganz vielen Bussen aus München gekommen. Und dann rückte diese Horde von Polizisten vor, die haben erst auf ihre Schilder geklopft, ja, und dann bisschen gorillamäßig, man muss sich ja einstimmen, wenn man sozusagen menschliche Standards unterschreiten möchte. Und dann ging das. Und dann ging das los, ja. Und da war es bei mir so, ich war so fassungslos. Ich weiß, ich hatte das schon öfter erlebt. Aber in dieser Situation war es so, ich wollte nicht Reißaus nehmen. Ja? Also alle anderen neben mir sind so allmählich zurückgewichen. Ja? Dann begannen sie zu rennen und dann sind die auch losgerannt und so. Sie kennen das Spiel. Und das weiß man ja auch von manchem Tier, dass wenn sie anfangen zu laufen, ja, das gerade meiner Tochter neulich vorgelesen, beim Wolf, ja, in Bayern ist ein Wolf unterwegs gewesen. Und es macht sich ganz Bayern Gedanken, was passiert, wenn man dem Wolf begegnet. Also mein Rat an Sie, Lektüre gestützt, nicht weglaufen. Ja. Wenn Sie weglaufen, glaubt der Wolf, hält Sie für Beute, ja, und versucht Sie zu schnappen. Aber wenn Sie stehen bleiben und vernünftig mit ihm reden, also man soll mit kräftiger Stimme sprechen, ja, dann wird der Wolf ein Einsehen haben, sagt die Literatur. Wenn Sie sich zurückziehen wollen, dann so. Ja, also, aber nicht. So, also jedenfalls, ich bin nicht weggelaufen. Ich blieb stehen. Und dann kam diese Kette auf uns zu und die haben ja wirklich geprügelt. Das ist ja nicht irgendwie, findet ja nicht im Film statt, sondern war reales Leben. Die haben richtig zugeschlagen. Und dann kommt so ein Typ auf mich zu, holt so aus. Und ich blieb stehen, guckt dem durch sein Plexiglasvisier durch in die doch noch erkennbaren Augen. Und habe gesagt, was machen Sie da? Und dann hält er so inne und sagt, Sie haben recht. Entschuldigung. Und ist dann so um mich rum, ja, ist dann ganz betröppelt hinter seine Herde her. Und irgendwann hat er sich wieder eingereiht und dann ging es weiter. Aber auch das, bitte, machen Sie keine Regel draus. Das kann gelingen, muss aber nicht. Aber interessant ist, dass ich später mit einem Polizisten dort diskutiert habe, der hat mir gesagt, in seiner Hundertschaft sind 80% gegen Atomenergie. Verstehen Sie, das ist ein Teil der Tragik des heutigen Lebens. Sie sind gegen Atomenergie, die Bevölkerung ist gegen, eigentlich alle, ja? Aber sie haben den Job, diese Dinger durchzusetzen, weil sie dafür bezahlt werden. So läuft's Business, so sind die Regeln. Ja? Sollen wir vielleicht dem Terror der Straße folgen? So schön wird's noch, ja? Wir machen nicht, was die Leute wollen, sondern wir folgen den Regeln. So, da haben wir also demonstriert, protestiert, appelliert. Zum Beispiel kamen immer Unmengen von Österreichern, um uns da zu helfen. Österreicher waren die hilfreichsten überhaupt. Aber wir haben die Dinger nicht abschalten können. Und wir haben Fukushima gebraucht. Das ist gut und schlecht zugleich. Gut ist es, weil man daran sehen kann, dass der ganze Protest, über 30 Jahre Protest in Deutschland, eine Wirkung hatte, wenn auch verdammt spät. Ja? Dennoch, es ist in Deutschland anders als in Rumänien und in vielen anderen Ländern Europas. Ich bin im Europaparlament und bin immer wieder fassungslos, wenn ich sehe, wie verschieden unterschiedliche Länder darauf reagieren. Und da können Sie sehen, wo gab es geistig da eine Bewegung, wo ist da in der Bevölkerung wirklich was passiert und wo gab es das nicht. Also das ist das Gute. Aber das Schlechte ist, dass es eben über 30 Jahre gebraucht hat und dass wir diese über 30 Jahre gar nicht immer haben auf dieser Welt. Das ist ja das Schlimme, das immer so lange braucht. Ich habe in meinem damaligen Wahlkreis im Allgäu, habe ich in den 70er, 80er Jahren, habe ich den Leuten immer, 80er Jahren, habe ich den Leuten immer erklärt, sie sollten nicht alle Gewässer verbauen. Also Gewässer, ne? Wunderbarer Bach, meandert, jeder Bach meandert, wenn man ihn lässt. Ja? Das ist interessant, Bach fließt nicht, wie es der Physiker zu glauben meint, von A nach B auf dem kürzesten Weg. Sondern Bach hat Freude, ja? Rhythmisch, schwingt sich und so. Und das Interessante ist ja, nur dadurch entwickelt er wirklich die Funktion, die er für die ganze Umwelt hat. Bach darf man nicht gedanklich ausschneiden aus der Umgebung und nur als H2O denken, sondern ist verbunden mit all dem, was um ihn ist, über ihm, unter ihm und so weiter, hat eine wichtige Funktion. Und wenn er, wie das immer passiert ist, in ein Betonbett eingezwängt wird und von A nach B auf geraden Weg ins Tal schießt, kann er all das nicht tun. Wir zerstören die Welt auf diesem Weg. All das habe ich immer erzählt. Und dann saß da der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes und hat gesagt, das sei völlig unwissenschaftlicher Schwachsinn, was der Häfner erzählt. Und dann haben die weiter verbaut. Und dann war ich vor, weiß jetzt nicht, 8 Jahren oder so, 7 Jahren, war ich nochmal in Lindau eingeladen zu einem Vortrag. Hinterher kommt der Leiter des Wasserwirtschaftsamts zu mir und sagt, Herr Häfner, ich wollte Ihnen nur mal erzählen, Sie hatten völlig recht. Und wissen Sie, damals haben wir das noch nicht gesehen. Aber wir haben damals all unseren Etat jedes Jahr ausgegeben für Gewässerbaumaßnahmen. Und nur, weil sie das freuen wird, gegenwärtig gebe ich jedes Jahr meinen kompletten Etat aus für Gewässerrückbaumaßnahmen. So können wir das auch machen. Aber besser wäre es, gar nicht erst zu verbauen. Sehen Sie jetzt, weil ich von den Österreichern erzählt habe. In Österreich war es so. In Österreich haben die 1978, da gab es den gleichen Widerstand wie bei uns, da haben die 1978 gesagt, wir machen jetzt was anderes. Wir entscheiden das jetzt nicht, wir fechten das jetzt nicht am Bauplatz aus, aber auch nicht in der Vorstandsetage von irgendwie Energie Austria oder so, jetzt fällt mir gar nicht ein, wie die heißen, sondern wir lassen alle Menschen darüber entscheiden. Wir führen ein Gespräch mit den Menschen über die Frage, wie wir in Zukunft die Energieversorgung in diesem Land organisieren wollen. Damals hatten die ein wunderbares Atomkraftwerk fertig gebaut, Zwentendorf, war komplett fertig. Jetzt ging es nur noch die Frage, wann soll es ans Netz gehen? Und dann gab es so verrückte Umweltschützer, die gesagt haben, nie. Ja? Und dann hat das österreichische Parlament und vor allem der damalige Bundeskanzler gesagt, okay, also wenn es da so viel Widerstand gibt, hat Umfragen machen lassen, hat festgestellt, 26% sind gegen Atomenergie, 74% dafür. Also hat gesagt, machen wir doch eine Volksabstimmung. Ja? Geht nach österreichischem Recht, bundesweite Volksabstimmung. Wir haben ja die Mehrheit auf unserer Seite und dann können wir zeigen, die Bevölkerung will das. Also wurde eine Volksabstimmung angesetzt. Das war Ende Mai, als diese Entscheidung fiel. Die Volksabstimmung wurde für den November angesetzt. 74% für, 26% gegen Atomenergie. Auf der Seite der Befürworter stand die Mehrheit des Parlaments, stand die Regierung, stand der gesamte Apparat des Staates, stand der allergrößte Teil der Wirtschaft, stand der österreichische Gewerkschaftsbund und so weiter. Die Seite der Atombefürworter hatte viel, viel mehr Geld als die Gegner. So, und jetzt wurde diskutiert. Und das war unglaublich spannend. Ich bin dann in meinen Sommerferien nach Österreich und habe da mitgemacht in dieser Kampagne. In jedem Dorf wurde über Atomenergie diskutiert. Sie konnten kaum im Zug sitzen, ohne dass im Abteil plötzlich das Gespräch darüber losging. Oder sie waren beim Einkaufen, die Leute haben darüber geredet. Warum? Weil alle wussten, am 5. November, 1978 war das, am 5. November ist Abstimmung und jetzt sind wir gefragt. Wir alle müssen abstimmen. Tja, wie sehe ich denn das? Wie siehst denn du das? Da wurde diskutiert. Und am Ende, als abgestimmt wurde, gab es eine Mehrheit gegen die Atomkraftwerke. Knappe Mehrheit. Sehr knappe Mehrheit. Es waren ein paar tausend Stimmen, die den Ausschlag gegeben haben. Ich war damals im Tullner Feld, wo dann die Leute, die Anti-AKW-Bewegung, die die Kampagne betrieben hatte, gefeiert hat. Und als dann das Ergebnis feststand, auch dass es so knapp war, es war um 2/10 war der Unterschied, da haben die gesagt, ja, das zeigt jedes Gespräch, das wir geführt haben. Also jetzt kommen die Flugblätter wieder ins Spiel. Ja, jedes Flugblatt, das wir verteilt haben, jeden, was weiß ich, Filmabend oder Informationsabend, den wir dazu machen, jedes dieser Gespräche, jede dieser Aktionen war wichtig, weil ohne das hätte es vielleicht nicht gereicht. Und man konnte zeigen, man kann sich nicht mit Geld die Mehrheit kaufen. Sondern wenn es auf diese Ebene, auf diese Schicht kommt, dann geht es um Argumente. Und seitdem hat Österreich keine Atomkraftwerke und seitdem ist Österreich in vielen Ländern drumherum dabei, auch dort gegen Atomenergie zu kämpfen. Wir aber hatten diese Möglichkeit zu entscheiden nie. Lassen Sie mich zwei Gedanken hier noch anschließen. Ich bin jetzt ja bei der Idee, wie wäre es denn, wenn wir diese Ebene des Rechtslebens ernst nehmen und ernst nehmen, dass im Rechtsleben alle verantwortlich sind und dann auch alle mitreden und mitentscheiden lassen. Das ist die Idee. Das Interessante an der Idee ist, gar nicht so sehr, meine ich, das Ergebnis, sondern das Interessante ist, man holt die Sache aus der Ebene raus, wo einfach das Geld entscheidet oder die Machtstrukturen entscheiden, in eine Ebene, wie wollen wir es denn? Was wäre denn gut, was wäre denn richtig? In eine Ebene der freien Besprechbarkeit, des darüber Nachdenkens und der individuellen Verantwortung. Denn wenn ich da zur Abstimmung gehe, dann übernehme ich ein Stück Mitverantwortung für die Zukunft eines Landes. Jetzt sagen mir viele Leute, Herr Häfner, das können Sie vergessen. Also ich nehme mal ein Beispiel, Tempolimit auf der Autobahn. Ja? Geht es auch um Energiefragen. Wir könnten eine Menge Energie sparen, wenn wir alle ein bisschen langsamer und gleichmäßiger fahren würden. Mir egal, wie Sie darüber denken. Also nicht egal, aber man kann ganz verschieden darüber denken. Darauf kommt es jetzt nicht an, sondern es kommt darauf an, dass man diesen Gedanken haben kann. Und dann sagen die Leute, ja, hey, na, darüber brauchen Sie nicht abstimmen. Diese Abstimmung findet doch jeden Tag statt. Täglich, auf der Autobahn. Mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Da stimmen die Leute darüber ab, wie sie über ein Tempolimit denken. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil genau das nicht wahr ist. Es ist eben etwas anderes, ob Sie innerhalb eines gegebenen Rechtsrahmens, in dem Fall ist der Rechtsrahmen freie Fahrt für freie Bürger, Sie können so schnell fahren, wie Sie wollen, tut nichts zur Sache, ob Sie sich in diesem Rahmen verhalten, und da sind wir alle so, dass wir sehr gut gelernt haben, und ich halte das übrigens auch für notwendig ein Stück weit und für berechtigt, sozusagen unsere Interessen ernst zu nehmen und zu verfolgen. Also rechtzeitig in Hamburg zu sein, zum Beispiel. Aber es gibt noch eine andere Ebene, nämlich die Ebene, welche Regeln sollen denn gelten? Wenn ich alleine Tempo 100 fahre oder 110 oder 120 und alle anderen rasen an mir vorbei, dann ist der Nutzen im Sinne von Energieeinsparung, Unfallvermeidung, Vermeidung von Schadstoffausstoß völlig vernachlässigbar. Aber wenn wir miteinander verabreden, lass uns doch für die Zukunft ein bisschen verantwortlicher mit den Dingen umgehen, nicht nur beim Tempo, sondern anderen Fragen der Energienutzung. Wenn wir das miteinander verabreden, das ist was ganz anderes. Und ich behaupte, wir alle haben diese beiden Möglichkeiten, Ebenen, Fähigkeiten in uns, zu erkennen, was für uns gut und richtig ist, aber auch zu erkennen, was im Gesamtzusammenhang richtig ist. Und wir haben die Welt so eingerichtet, dass nur das Erste ständig von uns gefordert und abgefragt ist. Darin sind wir alle Weltmeister, mehr oder weniger. Waldorfschüler nicht immer, aber wenn, dann viel mehr als die anderen. Aber in dem anderen, da verkümmern wir völlig. Da sind wir wie Leute, die eigentlich Klavier spielen könnten, aber die man nie an die Tasten lässt. Also lasst uns diese Fähigkeit entwickeln. Und die Idee der Volksabstimmung ist jetzt real gemeint und zugleich aber nur als ein Bild. Geht mir gar nicht darum, im Kern nur oder so sehen. Sondern geht mir darum, dass Sie in sich diese Kraft, diese Fähigkeit entwickeln. Dass Sie sich klar machen, ich bin ein Bestimmer. Ich bin souverän. Ich habe mit meinen Lebensentscheidungen mit in der Hand, wie in der Zukunft diese Welt sein wird. Und ich kann mich so entscheiden, dass ich immer nur an mich denke, scheinbar an mich denke, und dabei unglücklich werden und andere unglücklich machen. Oder ich kann anfangen, ich kann einer der Keime sein, von denen aus das Gespräch darüber geht, wie wollen wir in Zukunft leben und wie wollen wir denn das, was zwischen uns gilt, was eine nur menschliche Hervorbringung ist, gibt es nicht im Tierreich, gibt es nicht bei den Engeln. Dieses Recht, das unser Leben und Handeln bestimmt und sozusagen in Bahnen lenkt, wie wollen und können wir das so gestalten, dass es unseren Erkenntnissen entspricht. Übrigens wird das nie ein für alle Mal fertig sein. Das muss man immer weiterentwickeln. Im Recht gilt das, was Goethe im Faust so formuliert, es erben sich Recht und Gesetz wie eine ewige Krankheit fort. Vom Recht, das mit uns geboren, von dem ist nie das Wort. Also das muss sich ständig ändern. Und wir leben mit Regeln, die vor 100, 150 Jahren sich als sehr nützlich erwiesen haben, aber längst ihre Fratze zeigen, ihre dramatische, ihre zerstörerische Seite, die wir ändern müssen. Für all dieses sind wir verantwortlich. Und es beginnt mit dem Nachdenken darüber, hinter jeder Entscheidung, hinter jedem Gesetz, hinter jedem Recht, aber auch hinter jeder wirtschaftlichen Entscheidung, steckt am Ende ein Mensch, der das gedacht und der das gewollt hat. Und diese beiden Ebenen kennen wir sehr gut. Das Denken und das Wollen, das Handeln. Und was wir dazwischen einschalten müssen, ist diese Ebene, wo wir innerlich abspüren, was ist eigentlich angemessen, was ist richtig im Gesamtzusammenhang. Und wo wir aus diesem Abspüren neue Entscheidungen, neue Regeln treffen. Herzlichen Dank soweit. Und jetzt